Eine wahrhaftige Frau. Was ein Vater seiner Tochter mitgeben sollte. Von Byron und Robin Yawn. Kapitel 3. Liebe. Finde diesen Mann. So etwas wie eine verwandte Seele gibt es nicht. Das heißt, es gibt keine spezifische Person, die da draußen herumwandert und die Sie finden müssen. Es gibt keinen Mann, ohne den Sie niemals das wahre Glück kennen werden. Es gibt kein Gegenstück zu Ihrer Seele wie eine verloren gegangene Socke, die nur zu einem Paar wird, wenn sie entdeckt wird. Keinen Topf zu Ihrem Deckel. Er existiert nicht. Es tut mir leid, wenn ich Ihre Seifenblase damit zum Platzen bringe, aber dies ist ein Mythos. Und ein gefährlicher noch dazu. Für manche hat er zu Verzweiflung und verpassten Gelegenheiten geführt, die genau vor ihrer Nase waren. Für andere hat er als Rechtfertigung gedient, warum existierende Ehen aufgelöst werden sollten. Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Das ist Unsinn. Es gibt kein auf immer und ewig, wie das bei den angenehmen romantischen Komödien endet. Das ist naiv. Bedenken Sie einmal Folgendes. Zitat: Der Gedanke eines Seelenverwandten hat die amerikanische Gesellschaft durchdrungen. Amerikanische Filme, Lieder und Fernsehshows feiern den Gedanken, dass es diesen bestimmten einen für uns gibt. Vom Schicksal bestimmt, der für uns geschaffen wurde und uns vollkommen macht. Die Religiösen unter uns sind besonders anfällig für diese Vorstellung, obwohl es im Alten oder Neuen Testament keinerlei Schriftgrundlage dafür gibt. Aber auch die Nicht-Religiösen sind dafür bekannt, dass sie auf den Gedanken hereinfallen, da draußen gäbe es jemanden, der die Intimität, die Kameradschaft und das Verständnis gewähren wird, nachdem sie sich immer gesehnt haben. Das Problem an der Idee von einem Seelenverwandten ist, dass es so subjektiv, emotional und kurzlebig gedacht ist. Die Verliebtheit kann ein Paar in der Annahme täuschen, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden haben, obwohl sie einander praktisch fremd sind. Und ein schwaches Verhältnis von zwei Liebenden, das auf körperlicher Anziehungskraft, Charme und dem Streben nach Anerkennung basiert, in eine unwiderrufliche Verbindung vorantreiben. Eine Studie des Soziologen Brett Wilcox von der University of Virginia unterstützt die Ansicht, dass der Mythos vom Seelenverwandten in der Tat schädlich für Amerika sein könnte. Professor Wilcox fand heraus, dass über 60% der Männer und Frauen in den USA an Seelenverwandte glauben, aber diese wahrhaft Gläubigen lassen sich 150%ig eher scheiden als der skeptische Romantiker. Zitat Ende. Dies soll nicht einen gewissen Anteil an Kompatibilität leugnen, die Paare aneinander finden. Das ist kein Mythos. Aber sie hat mehr mit Weisheit als mit einem glücklichen Zufall zu tun. Es soll ebenfalls nicht die Realität des einen Fleisches bei Paaren leugnen, von der die Bibel spricht. Aber dieses Einssein ist das Ergebnis von Zeit und Prüfungen und nicht von Chemie. Wer tatsächlich da draußen ist, ist ein anderer, zerbrochener Mensch wie Sie, der bereit ist, sich dienen und vergeben zu lassen. Eine Person, die gegen das Fleisch kämpft wie Sie gegen Ihres und allein durch Gnade vorankommt. Ein Mann, der nach einer Frau sucht, die er unvollkommen lieben und der er unvollkommen dienen kann. Und beide zusammen Gott mehr Ehre bringen, als sie es allein könnten. Eine Partnerschaft von Sündern, die durch Gnade gerettet sind und dieses Mysterium, das sich Ehe nennt, entschlüsseln. Er ist ein brüchiges Gefäß, der kein bisschen wie ihr Traummann erscheint, aber der zu diesem Mann wird, während sich ihre Träume ändern, indem sie auf die Realität treffen. Sie sollten aufhören, nach Mr. Richtig zu suchen. Er ist es meistens nicht. Er ist nicht der Mann, den Sie finden sollten. Wenn alles, was bleibt, die Liebe ist. Als ich ankam, blieben nur noch ein paar Momente. Jeder kostbare Moment, der bis dahin gelebt worden war, mündete in diese wenigen verbleibenden Momente. Eine Ehe, die 50 Jahre lang im Werden war, kam nun zu einem stillen Ende mit dem innewohnenden und anmutigen Dahinscheiden einer Ehefrau. Ich war zu einem heiligen Augenblick eingeladen worden, um Trost zu spenden. Ich war versucht, meine Sandalen auszuziehen. An dieser Szene gab es etwas Heiliges. Geistig und körperlich war sie den verheerenden Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit erlegen. Da lag sie, in einem Bett, das vom Hospiz zur Verfügung gestellt worden war. Ihre Augen waren geschlossen. Sie hatte Mühe zu atmen. Abgesehen von dem körperlichen und geistigen Verfall, den diese Frau über Jahre erlitten hatte, war ihre Ehe mehr als unversehrt. Sie war von jenem Mann zusammengehalten worden, der nun an ihrer Seite saß. Sie war geliebt. Ziemlich wörtlich bis zum Ende. Es war die Verkörperung von bis dass der Tod uns scheidet. Dies war die beste Auslegung von sie sollen ein Fleisch werden, der ich jemals begegnet war. Er nahm mich nicht wahr, als ich eintrat oder zu irgendeinem Zeitpunkt während meiner Anwesenheit. Wir hatten uns nie zuvor unterhalten. Wir hatten uns nie zuvor getroffen. Ich konnte mich nicht dazu bringen, ihn abzulenken. Das wäre so gewesen, wie einen baldigen Vater zu bitten, sich während der Geburt seines Kindes zu entfernen, um Aktienkurse zu besprechen. Von allen Tagen, an denen er anwesend sein sollte, war dies der Tag. Einst wartete er als nervöser junger Mann am Ende eines legendären Mittelgangs auf seine Braut. Es schien ein so langer Weg zu sein. Es wurden Gelübde ausgetauscht und Versprechen gegeben. Nun, so viele Jahre später, ist es dieser Moment, in dem jene Versprechen schließlich erfüllt werden. Nur, jetzt geht sie von ihm weg und nicht ihm entgegen. An diesem Tag erscheint der Weg so kurz zu sein und die Zeit dahin zu eilen. Aber ihre Schönheit ist so viel größer. Sie ist noch immer diese junge Braut. Ihre Liebe ist kostbarer. Ich betete mit seinen erwachsenen Kindern, bekundete mein Beileid und ging. Er schaute nur auf seine Geliebte und hielt ihre Hand. Es fand eine außergewöhnliche Totenwache statt. Ich ging hinaus und setzte mich in mein Auto. Es dauerte 10 Minuten, bevor ich es anließ. Ich befand mich zwischen den Pflichten meines Tages. Dieser demütige kleine Mann und seine ausgemerkelte Ehefrau brachten meinen Terminplan zum Stillstand. Ich wollte es verarbeiten. Es ist unmöglich, an einer solchen Szene einfach vorbeizueilen. Diese Art von Momenten ist selten. Als Pastor versuche ich gewöhnlich, die Bilder, die die Menschen in meinen täglichen Erlebnissen hinterlassen, zu löschen. Es gibt viel zu viele Momente, von denen ich wünschte, ich könnte sie vergessen. Scheidungen, Skandale, Vorstadt-Tragödien. All dieser Wahnsinn da draußen. Dies war nichts von alledem. Dies war echt. Ich saß da, in dieser lautlosen Stille, die man in einem geparkten Auto findet, und nahm alle Nuancen dieses Erlebnisses in mir auf. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was für ein Ehemann er war. Ich war ein Fremder für ihn. Ob solche Zärtlichkeit während der Dauer seiner Ehe existiert hatte, war ein Geheimnis für mich. Ich weiß nicht, ob er sich an ihrer Seite voller Reue niedergelassen hatte, mit dem Wunsch, er könnte ihr noch ein paar Dinge sagen. mit dem Wunsch, dass sie hören könnte, wie er sie sagt. Leider sehen viele Lebensenden so aus, voller Reue. Wir scheinen immer viel zu spät zu Sinnen zu kommen. Doch auf der anderen Seite mag er die ganze Zeit über dieser Mann gewesen sein. So oder so. In diesem Moment war er derjenige Mann, der er immer hätte sein sollen. Zärtlich und hingebungsvoll. In meinem Moment der Ruhe kam mir immer wieder eines in den Sinn. Gott, mach mich zu einem solchen Mann. Ich bin so weit weg davon, aber durch Gnade bewege ich mich langsam immer mehr darauf zu. Was immer Sie tun, geben Sie sich nicht zufrieden. Finden Sie diesen Mann. Den Mann, der an diesem Bett Wache hält. Diesen Mann, dessen Herz und Seele eine Decke der Gnade über das Leben seiner Frau legt. Den, der Sie lieben wird, wenn Sie ihn nicht zurücklieben können oder wollen. Der zerbrochene Diener, dessen tatsächlicher Zweck im Leben es ist, Ihr Liebhaber und dienendes Oberhaupt zu sein. Finden Sie diesen Mann. Vertrauen Sie mir, dies ist der Mann, den Sie wollen. Der Mann, den Sie brauchen. Was immer Sie denken, wonach Sie suchen oder was Sie sich vorstellen, an einem Mann zu brauchen, das ist es. In Ihrem Herzen wissen Sie, dass es wahr ist. Wie auch immer Sie diese Charaktereigenschaft beschreiben, Demut, Anstand, Zärtlichkeit, ein dienendes Wesen, lassen Sie sich davon am meisten anziehen. Lieben Sie den Mann, dessen bedingungslose Liebe Ihnen gegenüber Ihrem Leben eine Würde hinzufügt. Warten Sie auf ihn. Geben Sie sich nicht zufrieden. Es wird eine Zeit kommen, in der alle jugendliche äußere Attraktivität, die zu Beginn einer Ehe von großer Wichtigkeit ist, schwinden wird. Wenn alle idealisierten Vorstellungen des Hochzeitstages der Realität der Ehe unterliegen. Dieses Schwinden ist schneller, als Sie denken. Kinder, Hypotheken, Terminpläne, Wäsche, Schwerkraft, Falten, Stresssituation. Es ist unausweichlich. Ein seltsames Déjà-vu ist auf dem Weg zu Ihnen. Sie werden eine Situation in Ihrem Leben anschauen und ahnen, dass Sie sie zuvor schon einmal erlebt haben. Das haben Sie auch, aber von der anderen Seite aus. Als Kind haben Sie dies aus der Perspektive von unten gesehen. Als Mutter schauen Sie nun auf Sie herab. Sie tun dasselbe wie Ihre Mutter. Sie sagen Dinge, von denen Sie gesagt haben, dass Sie sie niemals sagen würden. Sie tun Dinge, wie diese sie getan hat. Sie sind an einem Ort, an dem Sie fest entschlossen waren, niemals zu sein. Oder vielleicht sind Sie dankbar, dass Sie so sind, wie sie ist. Wir alle kommen dorthin. Wenn Sie sich selbst an diesem Ort wiederfinden, werden Ihnen zwei Dinge auffallen. Erstens werden Sie endlich den Mann kennen, den Sie geheiratet haben. Das heißt, den wirklichen Mann. Ob nun einen Diener, Jungen oder einen anderen. Es mag tausend verschiedene Eigenschaften an ihm geben, zu denen Sie sich ursprünglich hingezogen fühlten. Alle von Ihnen bemerkenswert und wichtig auf Ihre eigene Weise. Vorlieben sind nicht unbedeutend. Körperliche Anziehungskraft darf nicht unberücksichtigt bleiben. Aber diese Dinge sind es nicht, auf die Sie sich im späteren Leben verlassen. In der Dämmerung des Lebens werden Sie keine von ihnen an der Seite des Bettes finden. Liebe ist alles, was bleibt, wenn alles, was bleibt, das Bedürfnis nach ihr ist. Mit Liebe meine ich keine sentimentalen oder romantischen Vorstellungen oder ein Wort, das als Synonym für Vorliebe gebraucht wird. Ich meine eine beständige Selbstaufopferung, die bedingungslos in einem nicht erwiderten Akt des Dienstes einem anderen unwürdigen Sünder zuteil wird. Ein tapferer, beständiger, selbstvergessender Impuls, etwas für den anderen zu tun, anstatt für sich selbst. Ich meine das Kreuz. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8, nach der neuen Genfer Übersetzung. Alles das, was Paulus beschreibt, ist ein beständiges Verhalten von Selbstaufopferung gegenüber dem Einzelnen unter der Realität der Liebe Christi. Es ist Liebe. Unzählige Ehefrauen, die einst die alles in den Schatten stellende Vision im Herzen ihres jungen Ehemannes waren, finden sich Jahrzehnte später unwahrgenommen wieder. Ungesehen. Ihre Person wird nun überschattet von Arbeit, Hobbys oder von tausenden banaler Pflichten. Diese Unsichtbarkeit verursacht großen Schmerz bei einer Ehefrau. Ignoriert zu werden, zerfrisst die Substanz der Seele einer Frau wie wenig anderes. Sie wurde von Gott geschaffen, um sich auf ihren Mann zu verlassen. Wenn er sie vergisst, stellt sich ein seltsames Gefühl der Verlassenheit ein. Es ist eine einsame Stelle auf der dunklen Seite der Ehe. Natürlich ist sie nicht ohne Hoffnung. Gott ist gnädig. Er ist mächtig genug, um sein Herz zu erobern. Zweitens. Sie werden erkennen, dass dieser Autor und jede andere Person, die sie gewarnt hat, recht hatte. Zu jenem Zeitpunkt werden sie das sehen, wozu sie sich einst entschieden haben, es zu ignorieren, als es bequem war, es zu ignorieren. Von all jenen Dingen, von denen sie meinten, sie seinerzeit zu brauchen, werden sie jetzt erkennen, dass das, was wirklich gebraucht wird, nicht da ist. Aufopfernde Liebe. Was auch immer sie in ihm gesehen haben, wird weg sein, wenn es nicht diese eine Sache ist. Unzählige Male haben sie vor mir gesessen. Eine Frau mittleren Alters, der Kummer im Halse stecken geblieben ist, die Rat für ihren Ehemann und ihre Ehe sucht. Sie scheint immer zu mir zu kommen und sich zu wundern, wohin ihr Ehemann verschwunden ist. Aber er ist nicht verloren gegangen. Er war die ganze Zeit da. Das ist er. In diesem Moment wünscht sie sich nur, sie könnte mit dieser kleinen alten Dame tauschen. Sie wünscht sich diesen zärtlichen kleinen Mann. Zerbrochen über dem gebrochenen Körper seiner Frau. Dieser Mann unter dem Kreuz. Finden Sie diesen Mann. Sie finden ihn beim Kreuz. Er ist keinesfalls ein vollkommener Mann. aber er ist über seiner Unvollkommenheit zerbrochen. Sie werden ihn erkennen, wenn sie ihn sehen. Er liebt Christus mehr, als er sie liebt, aber liebt sie so, wie er sie lieben sollte, aufgrund von seiner größeren Liebe zu Christus. Schauen Sie auf das Herz dieses Mannes. Alles andere ist inkonsequent. Früher, als Sie denken, werden Sie zu seinem Herzen kommen. Das Leben dieses Mannes setzt sich zusammen aus zahlreichen kleinen Eigenschaften, die aus seiner Seele herausfließen, sich um seine Person herum sammeln und das eine Mosaik eines zärtlichen und fürsorglichen Mannes formen. Eine Tür öffnete sich. Ein Umgangston von Bereitschaft und Nichtverärgerung als Antwort auf ihre Bitten. Ein offener Schirm, der sie ganz trocken hält und die Hälfte von ihm durchdrängt. Eine Aufmerksamkeit, die nach ihrer Meinung ruft, bevor Entscheidungen getroffen werden. Eine Sensibilität für ihre Vorlieben, die seine Führung ihres Lebens vorantreibt. Eine Leidenschaft für ihre Berührung, der nur eine gleichermaßen leidenschaftliche Sehnsucht nach ihrer Freundschaft vorangeht. Ein Verlangen nach ihrer Hand im Gebet, in den schwierigen Zeiten des Lebens. Eine Beständigkeit in seinen Gewohnheiten und Entscheidungen, die ihr stillschweigendes Vertrauen bewirkt. Eine Achtung für seine Person, die nicht auf irgendeiner einzelnen Eigenschaft basiert, sondern auf der Ganzheit seines Lebens. Naiv vor dem Altar. Unzählige Male nun habe ich Schulter an Schulter mit zukünftigen Ehemännern am Ende des Mittelgangs gewartet. Vor dem Traualtar. Gemeinsam warten wir darauf, dass die Braut eintritt. Jeder ist an seinem Platz. Die Musik pausiert. Ein kurzes und ruhiges Präludium wird bald der Hymne des ehelichen Glücks Platz machen. In diesem Moment erhasche ich oftmals einen flüchtigen Blick auf den Bräutigam. So oft ich das tue, staune ich darüber, wie viel er nicht weiß und doch wissen muss. Manchmal kenne ich den Mann, andere Male nicht. Oft frage ich mich, ob er bereit ist für diesen Dienst und Bund. Oder so naiv ist, wie ich vermute. Es benötigt so viel Weisheit. Aber er muss durch eine harte Schule gehen. Diese Zeremonie ist dann das genaue Gegenteil zu dem Ende des Lebens dieses alten, kleinen Mannes und seiner dahinwelkenden Braut. Beide Männer scheinen durch eine Unendlichkeit getrennt zu sein. Der eine ist jung und zielstrebig, vorbeieilend an den kleinen Dingen, um die großen zu erobern. Der andere schätzt die kleinen Dinge über alles und hat genug abgebremst, um sie zu genießen. Er wünscht sich, dass er es so gemacht hätte, als er jünger war. Der Jüngere wird in seinen Reaktionen manchmal gefühllos und unreif sein. Letztlich wird er seine Braut verletzen, mit Worten, die in Eile dahingesagt werden, oder mit Worten, die er überhaupt vergisst zu sagen. Der Ältere wurde durch das Leben und die Zeit demütig. In seinen Worten ist eine Sanftmut, die das Vertrauen aller um ihn herum gewinnt. Es scheint, dass allen Menschen, besonders seiner Frau, Zuflucht in seinem Leben gewährt wird. Der Jüngere denkt, dass er für immer leben und genug Zeit haben wird, um verlorene Zeit gegen Ende wieder zu gewinnen. Er hat so viele kostbare Momente vorbeiziehen lassen, mit der Absicht, dringendere Angelegenheiten aufzunehmen. Der Ältere bemerkt nun, wie vergänglich sein Leben ist. Hier, in diesem Moment, am gegenüberliegenden Ende des Lebens, schätzt er jeden Augenblick, der noch bleibt. Der Jüngere und der Ältere sind so weit voneinander entfernt. Aber derjenige an der Seite des Bettes hat selbst einst vor dem Altar gewartet. Es gibt Hoffnung. Derselbe Mann, dieselbe Gnade, ein anderer Weg. Einige Jahre später in meinem Dienst gab es einen weiteren, unauslöschlichen Moment mit einem Ehemann und seiner Frau. Ein weiterer, zärtlicher Ehemann erwärmt sein Herz über der restlichen Glut des Lebens seiner Ehefrau. Bei dieser Frau, mit der er nun ein paar kurze Monate verheiratet gewesen war, wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium diagnostiziert. An einem Mittwoch um 7.30 Uhr erlag sie still der Krankheit. Wer in diesem Moment an ihrer Seite saß und ihre Hand hielt, war ihr Hühne von einem Ehemann, Jim. Er liebte seine Frau abgöttisch. Als sie starb, waren sie fast ein Jahr miteinander verheiratet gewesen. Zum zweiten Mal. Ihre erste Ehe endete, als Abigail eine Affäre hatte. Schließlich verließ sie die Ehe, ihren Ehemann und ihr Kind, in der Hoffnung, dass ihr Liebhaber ihre Gefühle erwidern und sie heiraten würde. Ihr Liebhaber, ein reicher und prominenter Geschäftsmann in ihrer Kleinstadt, versorgte sie mit einem monatlichen Einkommen und bezahlte ihr ein Apartment. Sie schmachtete dahin in der falschen Hoffnung, dass er die notwendigen Schritte unternahm, um seine eigene Frau und Kinder zu verlassen. Natürlich tat er es nie. 5 Jahre, nachdem die Affäre begann, beendete er sie und stellte die Beziehung zu seiner Ehefrau wieder her. Abigail war nun auf sich allein gestellt, obdachlos und arbeitslos. Die elende Affäre war ein öffentlicher Skandal. Ihr Ex-Mann, seine ganzen 2 Meter und 124 Kilogramm, war bloßgestellt und gedemütigt in dieser eng verbundenen Südstaatengemeinde. Durch all das hatte er an Größe verloren. Er war im Geist nicht annähernd so groß wie seine Statur. Nachdem Abigail ihn verlassen hatte, zog er sich still zu dem zurück, was von seinem Leben übrig war. Er hatte seine Tochter. Er hatte seine Schande. Er war wütend und zerbrochen. Sie war ein Desaster und ein Objekt der allgemeinen Verachtung. Angesichts all dessen, was sie getan hatte, war es schwierig, diese Frau nicht zu verachten. Sie schleppte sich gedemütigt durch das hindurch, was von ihrem Leben geblieben war. Durch eine Aushilfsagentur konnte Abigail einen Teilzeitjob finden. Am Arbeitsplatz neben ihr saß eine alleinstehende, christliche Frau namens Linda. Als die zwei sich kennenlernten, begann Abigail, Details von der Katastrophe ihres Lebens zu erzählen. Linda hörte still und gnädig zu, als Abigail anfing, ihr belastetes Gewissen zu entladen. Was sie als Gratistherapie und eine Schulter zum Ausweinen ansah, war ein Beichtstuhl mit einem gerechten Ohr auf der anderen Seite. Als alle Fakten auf dem Tisch waren, ließ Linda die Bombe platzen. »Du brauchst Vergebung. Christi gerechtes Leben reicht aus, um deine Übertretungen zuzudecken. Du brauchst nur, zu seiner Gnade zu fliehen. Du bist nicht unliebenswürdig. Du bist nicht erbärmlicher, als ich es bin.« In aufrichtiger Umkehr brach Abigail in den Armen des Evangeliums der Gnade zusammen. Die Veränderung war unmittelbar und brachte eine Reihe von überwältigenden Ereignissen in Gang. Ich begegnete Abigail zum ersten Mal, als sie auf Lindas Anfrage hin in meinem Büro auftauchte. Sie suchte Rat, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Es war verblüffend, ihr gegenüber zu sitzen und die ganze Geschichte zu hören. Diese ehemalige Ehebrecherin, mit all ihrer Schande, war nun in die Gerechtigkeit Christi gekleidet. Es gibt eine Art der Umkehr, die die unbestreitbaren Eigenschaften eines neuen Herzens in sich trägt. Ihr ist eine besondere Art der schwermütigen Freude zu eigen. Jemand meinte einmal, diese Art der Umkehr hat die Eigenschaft, noch offenkundiger zu sein als die Sünden, von denen der Betroffene umgekehrt ist. So war es in Abigails Leben. Gottes Gnade in ihr warf einen Schatten über die Person, die sie vorher gewesen war. Zu mehreren Gelegenheiten verbrachten wir einige Stunden damit, gemeinsam Gottes Willen zu suchen. Zum Schluss wollte sie nur noch das tun, was auch immer ihr Herr von ihr fordern würde. Im Laufe der Zeit forderte er. Es war die Art von Umkehr, wie sie aus dem Leben eines gebrochenen Königs strömte, nachdem er in einen ähnlichen Skandal verwickelt gewesen war. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51, die Verse 1 bis 13, nach der neuen Genfer Übersetzung. Das war ihr Leben. Sie war einer Vielzahl von Beobachtern eine Lektion in Vergebung und Wiederherstellung. Gottes Gnade in ihrem Leben warf einen Schatten über die Person, die sie einst gewesen war. Gewappnet mit einem neuen Verständnis von Liebe, demütigte Abigail ihr Herz und suchte ihren Ex-Mann auf. Es war nicht leicht, dieses Treffen zu arrangieren, angesichts des zerbrochenen Mannes, der Jim geworden war. Schließlich erklärte er sich einverstanden. Als sie sich endlich trafen, bat sie ihn ohne irgendwelche Gegenforderungen um Vergebung. Als es zu ihrem Bekenntnis kam, bestritt sie das Gespräch allein. Es war ungeschönt. So wie ich mich daran erinnere, kniete sie vor ihm nieder und küsste seine Füße. Auf eine bestimmte Art war mir das unangenehm. Es war schwierig genug, Jim zu diesem Treffen zu bewegen. Aber dies brachte ihn fast um seinen Verstand. Dies geschah völlig ohne Manipulation oder Hintergedanken. Sie versuchte nicht, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Es war die pure Reue. Er spürte das. Die reine Aufrichtigkeit der Liebe und des Kummers trafen dort zu seinen Füßen zusammen. Ich schaute zu. Und plötzlich sah er mich an. Wir hatten beide, ohne dass wir es merkten, ungläubig unsere Hände über den Mund gelegt. Irgendwie war dies schockierender als alles, was sie zuvor getan hatte. Aufgrund meines seelsorgerlichen Bemühens war es Abigails Anliegen, sich mit ihrer zerbrochenen kleinen Familie zu versöhnen. Zerbrochen offenbarte sie sich Jim und wusste, dass eine Ablehnung gerechtfertigt war. Erstaunlicherweise, mit verständlicher Besorgnis, vergab Jim ihr. Er zeigte eine bedingungslose Liebe, die, bis zu diesem Tag, in meiner persönlichen Erfahrung beispiellos ist. Unerklärlicherweise kaufte er seine kostbare kleine Goma zurück aus den Fesseln ihrer Schuld unter den Blicken einer fassungslosen Gemeinde. So sieht die Liebe Gottes aus. Die Liebe Gottes ist derartig radikal und nimmt solch absurde Mühen in Kauf, um unwürdige Menschen zu retten, dass es Gott töricht erscheinen lässt. Als Gottes Volk den Höhepunkt von Unwürdigkeit als götzendienerische Huren erreicht hatte, sandte Gott Hosea mit der Botschaft einer Bundesliebe. Hoseas Liebe wurde zu einer lebenden Metapher der Liebe Gottes für sein Volk. Er befahl Hosea, die Hure Gomer zu heiraten. Eine Tat, die für Hosea, einen rechtschaffenen Mann, undenkbar peinlich gewesen sein muss. Gott befahl ihm, sie zu lieben. Nachdem sie ihm Kinder geboren hatte, verließ sie ihn und wurde letztendlich in die Sklaverei verkauft. Hosea, vollständig gedemütigt, musste seine eigene Frau aus der Sklaverei freikaufen. Er stand da wie ein vollkommener Narr, weil er Gomer kompromisslos liebte. Aber bedenken Sie das Folgende. Übersehen Sie es nicht. Hosea steht für Gott. Gomer steht für die sündige Menschheit. Und der Herr sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, die von einem anderen geliebt wird und die eine Ehebrecherin ist, wie der Herr die Israeliten liebt, während sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Und für 15 Schekel Silber und einen Chomer Gerste und einen Lettech Gerste kaufte ich sie für mich. Und ich sagte zu ihr: Lange Zeit wirst du für mich da sein, du darfst keine Hurerei treiben und keinem anderen Mann gehören. Und auch ich werde nicht zu dir kommen. Denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Fürst bleiben und ohne Schlachtopfer und ohne Mazebe und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Israeliten zurückkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Und in fernen Tagen werden sie zitternd zum Herrn kommen und zu seiner Güte. Hosea 3, nach der Zürcher Übersetzung. Diese radikale Liebe hat Gott auch auf uns ausgeweitet. Paulus formuliert es wie folgt: Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 24, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Eine kürzere, aber reinere Ehe. Ich hatte die Ehre, Jim und Abigails zweite Trauung vorzunehmen. Ich erinnere mich noch an den Tag. Wir waren bereit zu beginnen, aber von Abigail war nichts zu sehen. Als ich sie im Brautzimmer fand, waren es nicht die kalten Füße, die sie zurückhielten, sondern verwischte Mascara. Sie hatte geweint über die Aussicht auf die Gnade Gottes, die vor dem Altar auf sie wartete. Es überwältigte sie. Welch ein Tag war das! Ehemann, Ehefrau und Tochter waren alle zusammen. Ein Siegeszeichen, entstanden aus einem vollkommenen Desaster. Nicht lange nach diesem Moment wurde bei Abigail Krebs diagnostiziert. Ich erinnere mich an den Anruf. Sie starb so schnell. Abgesehen von der Kürze der Zeit war ihre Liebe beim zweiten Mal reiner und tiefer, als sie sie jemals zuvor erkannt hatten. Es war eine kenntnisreiche Art der Liebe. Sie war alles andere als makellos, aber erfüllt von Gnade und Freude. Als ich Jim an dem Freitag ihrer Beerdigung besuchte, sah ich einen zweifach gebrochenen Mann. Seine Liebe zu seiner Frau stach für mich am meisten heraus. Sie war mutig in ihrer Selbstlosigkeit. Manche würden sie töricht nennen. Ich nenne sie Christusgleich. Als er mich sah, lächelte er. Als ob er die einzige andere Person bestätigen wollte, die Zeuge dieses Momentes der zärtlichen Umkehr gewesen war, die letztlich sein Herz aus Stein zum Schmelzen gebracht hatte. Wir waren eine kleine Gemeinschaft. Das Bild von ihrer zweiten Hochzeit lag auf ihrem Sarg. Er sagte zu mir: Man muss Gott die Ehre dafür geben, dass er uns am Ende hat zusammen sein lassen. Weinend im Angesicht einer solchen Gnade ging ich hinaus zu meinem Auto und saß dort 10 Minuten, bevor ich losfuhr. Finden Sie diesen Mann. Ich werde Ihre Abtrünnigkeit heilen. Weil ich es will, liebe ich sie, denn mein Zorn hat sich abgekehrt von ihm. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Es wird sprossen wie die Lilie, damit es seine Wurzeln schlägt wie der Libanon. Seine Triebe werden sich ausbreiten, dass seine Pracht wird wie der Ölbaum und sein Duft wie der des Libanon. Die in seinem Schatten wohnen, kehren zurück. Sie werden das Getreide erneuern und sie sprossen wie der Weinstock. Sein Ruf ist wie der des Weins vom Libanon. Hosea 14, die Verse 2 bis 7, nach der Zürcher Übersetzung.